Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 2. April 2024. Ich hoffe, Sie hatten alle wunderbare, erholsame Osterferien und konnten da etwas Abstand gewinnen zum Getöse der Gegenwart. Es ist auffällig, zumindest scheint es mir so, dass die Schweiz da etwas ruhiger durchs Osterwochenende gekommen ist als die Bundesrepublik. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Schweiz kleiner ist und auch etwas abgeschirmter da hinter ihren sieben Bergen. Doch ich glaube und bin ziemlich sicher, dass das auch mit unserer Staatsform, mit unserer direkten Demokratie und der grundlegenden Staatsverfassung zu tun hat. In der Schweiz ist einfach durch die Offenheit, durch die institutionalisierte Offenheit unseres Systems, haben wir zwar auch Wellenbewegungen, aber wir haben nicht diese zum Teil etwas stärkeren dialektischen Ausschläge mal in die oder in jene Richtung. Das politische System bildet sich gewissermaßen auch in der allgemeinen Stimmung ab. Und ich bin ja ein großer Verfechter der direkten Demokratie, des Föderalismus, des Antizentralismus und der Neutralität. Und Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich dies auch als Exportprodukt für andere Länder, zumindest als Inspiration, nicht zuletzt für die Bundesrepublik, aber auch für Österreich, empfehle. Die Themen Trikotalarm. Er reißt nicht ab nach der Neuerfindung da dieses rosaroten neuen Nationalmannschaftsleibchens für die deutschen Fußball. Jetzt ist die Produktion gestoppt worden aufgrund einer politisch nicht korrekten Gestaltung der Zahlen, der Rückennummern. Da erinnern einzelne dieser Chiffren, vor allem die Nummer 4, an unheilvolle Runen aus der Vergangenheit. Und da man auf keinen Fall politisch unkorrekt sein möchte, distanzierte sich jetzt der Deutsche Fußballverband in aller Form vom rechten Gedankengut. Man will da nicht kontaminiert, man will da nicht verseucht werden. Also auch hier wieder maximale Aufregung, Feuer im Dach. Dann Banken gegen rechts, darüber berichtet heute Morgen die Weltwoche auf ihrem Online-Kanal offensichtlich. Ist da ein AfD-Sympathisant von einer Banktransaktion ausgeschlossen worden? Irrtümlich, wie es heißt, aber wie irrtümlich darüber dürften allfällige Zweifel bestehen. Es bäumt sich ja sozusagen das ganze politische Ökosystem derzeit auf gegen diese AfD. Ich habe gehört in Berlin, dass zum Teil sogar die Mitarbeiter der Parteien, zum Beispiel der Grünen, der SPD oder der CDU, gar nicht Lift fahren möchten mit den Mitarbeitern der AfD-Politiker. Und da fragt man sich dann schon als außenstehender Schweizer, ja, wovor haben denn diese Mitarbeiter Angst? Glauben die, angesteckt zu werden vom Gedankengut der AfD? Glauben sie, ihre Identität zu verlieren? Man wünschte da auch im Bundestag einigen Leuten mehr Gelassenheit. Dann das Windradverbot in Frankreich. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, wie windstill es um diese doch bemerkenswerte Nachricht ist, die wurde ja ziemlich verschämt vermeldet, übrigens auch in der Schweiz, das französische Windradverbot, eine weitere Klatsche gegen diese grünen Weltbeglückungsideologien, die man da versucht, den einzelnen Gesellschaften aufzudrücken. Hier nun zumindest Frankreich mit einem Veto. Ich glaube, die Franzosen sagen, gewisse Lärmemissionen seien da zuerst zurückzufahren. Aber bei den Windrädern stellen sich ja noch ganz andere Fragen. Für mich vor allem die Frage der grotesken Verschandelung wunderschöner Landschaften, dann natürlich auch letztlich die Unzuträglichkeit dieser Energiegewinnungsform. Was machen Sie, wenn Sie keinen Wind haben? Und diese gewaltigen Kirchtürme da, diese Kathedralentürme der grünen Säkularreligion, die stehen dann trotzdem in der Landschaft über Kilometer hinaus sichtbar. Das sind doch keine pragmatischen politischen Ausdrucksformen mehr, diese Windräder. Das hat doch nichts mehr mit praktischem Verhalten zu tun, sondern da spürt man geradezu das Zwanghafte, das Verideologisierte. Und mal sehen, wie das jetzt mit da Frankreich herauskommt. Dann haben Sie in vielen Bezügen immer wieder Artikel, auch in Deutschland, über TikTok, diese Plattform mit den Filmen, vor allem von den Jungen wird die stark genutzt. Und da machen sich ja allen voran die Amerikaner für ein TikTok-Verbot stark. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir in der aktuellen Weltwoche, in der Osterweltwoche, die zu lesen ist, sich nach wie vor lohnt, selbstverständlich, in dieser Osterweltwoche haben wir einen sehr interessanten Artikel drin von einem Experten, von einem sozialdemokratischen Medienexperten, der sich gegen ein TikTok-Verbot ausspricht mit einem Argument, das mir natürlich einleuchtend erscheint, nämlich mit dem Argument, dass man doch die Konsumenten selber entscheiden lassen soll, welche Medien sie benutzen. Man muss doch da nicht staatliche Vorkauer und Vorkoster installieren, um die Leute vor sich selber gewissermaßen zu schützen. Das gilt meines Erachtens auch für russische Portale wie Russia Today. Ist doch völlig verrückt, dass das in der Europäischen Union, die ja so viel auf ihre Freiheitlichkeit hält, dass ausgerechnet in der EU, in Deutschland, diese Portale verboten werden. Wenn sie in Russland sind, können sie selbstverständlich in den dortigen Internetzen die westlichen Medien herunterladen. Da ist doch nichts gesperrt. Zumindest war es nicht gesperrt, als ich letztes Jahr in Moskau war. Da stimmt doch etwas nicht mehr, wenn wir anfangen, da bestimmte Medien zu verbieten, weil uns da die Länder angeblich ideologisch nicht passen. Dann Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, fordert, dass Altkanzler Gerhard Schröder aus der SPD austrete. Man müsse sich mittlerweile schämen dafür, den früheren Kanzler. Ja, das sind eben diese Moralisten, diese Moralisierer da, diese Politiker, die leider auch in anderen Ländern momentan den Ton anzugeben scheinen. Auch eine nicht zweckdienliche Denkrichtung, die hier offeriert wird. Ich meine, das Problem in Deutschland ist doch, dass man die Vorteile, die Trumpfkarte, die ein Altkanzler Schröder sein könnte, dass man die gar nicht ausnützt. Ich meine, Deutschland ist doch in einer ganz, jetzt aus meiner Sicht betrachtet, in einer ganz interessanten Rolle, denn man hätte ja eine Person, ehemaliger Kanzler, hoch angesehen in Russland, befreundet anscheinend mit dem russischen Präsidenten Putin, also dort mit erstklassigen Zugangskanälen. Das würde doch Deutschland eine diplomatische Rolle geben in diesem Konflikt. Aber dieses Schröder-Canceling, da diese Cancel-Culture gegen den früheren Kanzler, die Kanzler-Cancel-Culture gewissermaßen oder die Unkultur da dieser politisch korrekten Beseitigung gewissermaßen, die da gefordert wird, die ist einfach Ausdruck für mich, Sinnbild eben der Tatsache, dass man in der deutschen Politik überhaupt nicht mehr bereit zu sein scheint, diplomatisch zu wirken, dass man dermaßen verideologisiert hier auf dem Kriegspfad sich befindet, dass man gar nicht mehr sieht, was für ein Asset, was für eine Trumpfkarte so ein Politiker sein kann. Also ein Mangel an Pragmatismus, ein Mangel auch an Verantwortungsethik, könnte man sagen. Das ist ja der Begriff, der einem hier in den Sinn kommt. Max Weber, der berühmte Soziologe mit seiner Verantwortungsethik und der Gesinnungsethik. Der Gesinnungsethiker, der sagt, die Welt möge untergehen, Hauptsache meine Absichten sind blütenrein und intakt. Und der Verantwortungsethiker sagt, ja nein, die Welt ist grau und wir müssen vor allem darauf hinwirken, dass die Resultate stimmen. Übrigens, am vergangenen Sonntag hätte in der Ukraine eine Präsidentenwahl stattfinden sollen, also sozusagen der demokratische Urakt, das demokratische Hochamt. Diese Wahlen sind aber bis auf Weiteres verschoben. Finde ich auch interessant, dass das in unseren Medien kaum registriert wird. Stattdessen lese ich überall, heute Morgen auch wieder in der Neuen Zürcher Zeitung, dass die Russen da den Freien Westen angegriffen hätten im Februar 2022, den Freien Westen, die freie Ukraine, deren Präsident allerdings keine Wahlen stattfinden lässt. Zum Vergleich, die Russen, haben Wahlen durchgeführt, mitten im Krieg. Das wird natürlich auf westlicher Seite verhöhnt. Ich frage mich dann immer, woher die Leute so genau Bescheid wissen da über die internen Vorgänge. Natürlich ist Russland keine Demokratie nach unserem Muster. Darüber müssen wir uns nicht länger verständigen. Das ist offensichtlich. Aber viel zwingender wäre doch dann, gerade vor dem Hintergrund, dass die Ukraine dermaßen verklärt wird da als Vorposten unserer westlichen Zivilisation, wäre doch die Frage, hier etwas in den Blick zu rücken, warum denn da keine Wahlen stattfinden, wovor sich da der Präsident Zelensky fürchtet, den wir im Westen ja zu einem Helden verklären, zumindest Teile unserer Medien, unserer Politik tun das, aber zu Hause stellt er sich nicht der Wahl. Da stimmt doch auch etwas nicht mehr. Und die Tatsache, dass dieses Unbehagen bei uns keinen Niederschlag findet in den Medien, zeigt, dass eben auch bei uns leider etwas nicht mehr so ganz stimmt. Die Opposition siegt bei den Kommunalwahlen in der Türkei. Offensichtlich steckt da der langjährige Präsident Erdogan in Schwierigkeiten, auch er selber. So wird sein Auftritt in Ankara geschildert, habe von einem Wendepunkt gesprochen. Interessant, bemerkenswert finde ich in diesem Zusammenhang, dass man ja seit Jahren lesen kann, die Türkei sei auch so eine Autokratie, so eine Halbdespotie, eine Halbdiktatur, da mit ihrem verrückten Sultan Erdogan. Und jetzt aber stellen doch die Kommentatoren fest, sofern sie es denn zugeben, ja, dass diese Türkei offensichtlich doch eine Demokratie ist, denn da kann die Opposition anscheinend markante Gewinne verbuchen, selbst dann, und das ist eben auch wieder bemerkenswert, selbst dann, wenn die Regierungspartei alle Macht und Propaganda und Medienhebel kontrolliere und auch in Gang gesetzt habe, um die Opposition da in die Defensive zu drücken. Trotzdem haben sie gewonnen. Das zeigt doch, dass das Bild, das bei uns von der Türkei vermittelt wird, zumindest in Teilen nicht stimmen kann. Diese Türkei ist demokratischer, als man bei uns behauptet. Und in Erdogan steckt mehr Demokratie drin, als da manche seiner Kritiker zuzugeben bereit sind. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, wenn ich die deutschen Medien lese, wie fast schon sehnsüchtig da die Journalisten schreiben, eine andere Türkei ist seit Sonntag vorstellbar. Also da macht man sich ja schon geradezu zum Verbündeten da der Opposition und lässt da der eigenen Gestimmtheit, der eigenen parteipolitischen Vorliebe freien Lauf. Zu dumm für Diktator? Fragezeichen. Das ist eine Titelzeile heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der frühere Präsidentenberater, der Sicherheitsberater, der ehemalige John Bolton, hat in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro einmal mehr seinem Ex-Chef da die Leviten gelesen und sich da lustig gemacht über ihn, auch seine angeblich mangelhaften intellektuellen Fähigkeiten kritisiert, eben mit der Pointe, der sei im Grunde zu dumm, selbst zu dumm, Diktator zu sein. Nun, John Bolton darf natürlich sagen, was er will. John Bolton, ich habe ihn mal getroffen vor vielen Jahren in Washington, er gehört zu jenen Neokonservativen im amerikanischen Politbetrieb, die sich sehr stark immer engagiert haben für Kriege. Ich habe mal gesagt, John Bolton fängt mit Ländern schon Kriege an, deren Name er noch gar nicht richtig buchstabieren kann. Das ist natürlich stark überspitzt und übertrieben, aber nicht völlig falsch. Also ein sehr sprungbereiter Außenpolitiker, der natürlich in diesem Bereich diametral auf den damaligen Präsidenten stieß. Und ich frage mich dann auch immer, wenn man seinem früheren Chef dermaßen da in den Rücken fällt hinterher, ja, hat man sich denn vorher das nicht überlegt, als man zusammengearbeitet hat. Also diese Kehrtwenden, diese plötzlichen rabiaten Anfälle, die machen mich da immer etwas stutzig. Dann der Papst hat an Ostern eine Friedensbotschaft verbreitet, aber auch für die Einhaltung des Völkerrechts plädiert. Das wird von den deutschen Zeitungen wohlwollend registriert. Man hat Franziskus ja fürchterlich kritisiert, als er die Ukraine aufrief, gleichsam einzulenken und einen Krieg, den man nicht gewinnen könne, da weiterzuführen, unbesehen der Opfer und Zerstörung. Und das hat ihm schwere Kritik eingetragen, so als ob es nicht der Urauftrag wäre, eines Papstes an den Frieden zu mahnen. Christian Lindner, der FDP-Chef und Finanzminister, ist gegen die Einführung der Wehrpflicht. Interessant. Und Bodo Ramelow wird als Retter bezeichnet, denn Bodo Ramelow ruft auf, da der Ministerpräsident zu einer breiten Front gegen die AfD, da sollen sich jetzt alle verbünden, CDU, Linkspartei und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das deckt sich auch mit den Mahnungen des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck, der ebenfalls hier neue Koalitionen zur Abwehr der AfD fordert. Wenn Sie das lesen, wenn ich das zur Kenntnis nehme, dann beobachte ich hier, dass es offensichtlich in Deutschland nur noch zwei Parteien gibt, die AfD und alle anderen, alle gegen die AfD. Es ist aber eigentlich ein Zwei-Parteien-System mittlerweile in Deutschland. Bin sehr gespannt, wie jetzt da die bereits auf Vorrat vereinnahmte Sarah Wagenknecht sich positioniert. Dann hat Thomas Haldenwang, der Präsident des Deutschen Verfassungsschutzes, einen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen geschrieben, in der er sich gegen Kritik zur Wehr setzt und sagt, nein, der Verfassungsschutz sei nicht eine parteipolitisch agierende Behörde. Man bemühe sich, neutral zu sein, aber eben nicht neutral gegenüber Verfassungsfeinden und Kräften, die die Demokratie aushebeln möchten. Thomas Haldenwang ist der Auffassung, dass die Demokratie in Deutschland noch nie so bedroht gewesen sei wie heute, seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich nehme nicht an, dass er die vorherige Zeit da mit einbegreift. Ich habe mich einfach gefragt, auf welche Fakten, auf welche Daten stützt er sich ab? Wo ist eigentlich konkret die Demokratie bedroht in Deutschland jetzt durch die Phänomene, die da angesprochen sind, durch einzelne Parteien? Also erstens, glaube ich, ist die Demokratie in Deutschland nicht grundsätzlich bedroht. Und zweitens würde ich gerade einschränkend hinzufügen, dass jede Demokratie permanent bedroht ist, aber eben leider nicht zuletzt auch durch die Regierenden und durch die Behörden selber, die eben im Bemühen, ihre Macht zu halten, sich gelegentlich undemokratischer Methoden bedienen, allerdings natürlich nicht, indem sie das kundtun, sondern indem sie das möglichst verschleiern. Und ein Problem, wenn man diesen Artikel liest, meines Erachtens ist, dass Thomas Haldenwang kritisiert, es gäbe heute eben auch Meinungsäußerungen, die gegen die Verfassung verstoßen und da zu weit gingen. Und das ist natürlich sehr problematisch, wenn da ein Regierungsorgan sich zum obersten Wahrheits- und Meinungshüter erklärt und sagt, wir entscheiden dann, welche Meinung noch zulässig ist. Ich glaube, dass früher in Deutschland, so etwa in den 70er Jahren, als die Demokratie akut bedroht wurde durch den Terrorismus, durch den linksextremen Terrorismus, dass der Verfassungsschutz damals noch eine klarere Regelung hatte. Und zwar hat man gesagt, sobald jemand mit gewaltsamen Mitteln den Umsturz plant, muss doch der Verfassungsschutz auf den Plan gerufen werden und muss er natürlich entsprechend hart durchgreifen. Auch die Polizei müssen dann in Erscheinung treten. Aber wenn es um Meinungsäußerungen geht, dann wird es sehr, sehr gefährlich, wenn man da von Grenzen spricht, die jetzt jenseits des Strafrechts liegen, der Verleumdung und solcher Dinge. Also hier begibt sich der Verfassungsschutzpräsident auf abschüssiges Terrain. Der Westen zündet eine neue Sanktionsstufe gegen Putin. Gas, Kiffen, Diesel, Blitzermarathon, das ändert sich für Sie im April. Ja, Sie haben eine Reihe von neuen Gesetzen zu gewärtigen, lese ich, seit Aprilbeginn in Deutschland. Das Kiffen ist jetzt in bestimmten Mengen, beziehungsweise der Besitz der Drogen ist legal in bestimmtem Umfang. Es gab offensichtlich in Berlin Kundgebungen in diese Richtung. Dann der Diesel wird teurer, weil da die Steuervergünstigungen wegfallen. Und ab der zweiten Hälfte April gibt es eine Blitzeroffensive, wie es heißt. Also da möchten die Verkehrspolizisten den deutschen Autofahrern zeigen, dass es da eben doch Geschwindigkeitslimiten gäbe, an die man sich zu halten habe. Also die Freiheit auch auf den Autobahnen zusehends in Gefahr hier durch die staatliche, durch die polizeiliche Überwachung. Beim Kiffen, das ist noch interessant. Ich habe mal in einer deutschen Fernsehsendung gesagt, das Letzte, was Deutschland jetzt braucht, ist die Legalisierung von Cannabis. Aber es wird jetzt vielleicht Leute geben, die sagen, ja, anders ist ja die Politik gar nicht zu ertragen als bekifft. Aber ich würde da einfach immer wieder dagegen halten. Schauen Sie sich mal an, was heute in New York los ist. Also da ist das merkbar, wie seit einer Cannabis-Legalisierung einfach flächendeckend gekifft wird. Sie haben das Gefühl, Sie seien in Kingston, Jamaica, wenn Sie dort an der Upper East Side auf dem Trottoir herumlaufen. Streit über neues Gesetz zu Hasskriminalität in Schottland. Das ist auch eine Meldung interessant im Zusammenhang mit der Harry Potter-Autorin Joanne K. Rowling. Da fragen sich die Medien, wird in Schottland nun sozusagen die Kritik an diesem Genderismus, wird jetzt die gewissermaßen kriminalisiert, werden Meinungsäußerungen kriminalisiert? Das ist das, was die berühmte Autorin festgestellt hat. In Bayern allerdings, habe ich jetzt gelesen, ist der Gebrauch der Gendersprache verboten. Da werden Sie dann vielleicht polizeilich bedroht, wenn Sie die Gendersprache immer noch anwenden. Also in gewissen Ländern bekommen Sie es mit der Polizei zu tun, wenn Sie nicht gendern. Und in Bayern ist das Gegenteil der Fall. Ich würde in diesem Zusammenhang immer für möglichst viel Meinungsäußerungs- und Sprechfreiheit plädieren. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wieder sehen auf diesem Kanal. Machen Sie es gut und einen schönen Tag.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.